Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Neu ist das richtige Stichwort. In der CDU hat sich was bewegt und jetzt müssen sich gezwungenermaßen auch die jüngeren Verwandten bewegen, wenn man so will. Die Junge Union sucht heute eine neue Spitze, nachdem Paul Ziemiak nun als CDU-Generalsekretär einen Karriereschritt gemacht hat. Paul Ziemiak, einer, den man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Anita Fünfinger.
Der Gewinner stand so gut wie fest. Er hieß nicht Paul Ziemiak. Als die JU im Oktober 2014 einen neuen Vorsitzenden wählen sollte, stand Benedikt Pöttering bereit. Der Sohn des CDU-Politikers und langjährigen Präsidenten des EU-Parlaments Hans-Gerd Pöttering hatte hervorragende Kontakte, war mediengewandt und eloquent. Paul Ziemiak trat trotzdem gegen ihn an und gewann.
Ich bin es auch voller Stolz, euer Paul sein zu dürfen.
Euer Paul hatte es geschafft, die karriereorientierten, gut vernetzten JUler emotional zu überzeugen, mit seiner eigenen Biografie. 1988 kamen die Eltern mit ihm und seinem Bruder aus Stettin in die Bundesrepublik. Der dreijährige Pavel, jetzt Paul, sprach kein Wort Deutsch im Kindergarten. Aber die Eltern, die katholische Kirche in Iserlohn und dieses Land hätten ihm die Möglichkeit aufgezeigt, alles werden zu können, was man will.
Wir sollten rausgehen und den Leuten sagen, es ist egal, wo du geboren wurdest. Es ist egal, ob dein Vater studiert hat oder deine Mutter Hausfrau ist. Wichtig ist in Deutschland, was du willst, was du erreichen möchtest. Und wenn du hart dafür arbeitest, dann kannst du es schaffen, liebe Freunde. Das muss die Botschaft der Jungen Union sein in dieser Zeit, liebe Freunde.
Einen wahren Shitstorm erlebte der CDU-Generalsekretär, als er in einem Tweet die Klimaaktivistin Greta Thunberg kritisierte. Oh Mann, schrieb er über Thunbergs Meinung zum deutschen Kohleausstieg. Nur pure Ideologie. Arme Greta. Innerhalb weniger Stunden bekam er tausende erboste Antworten auf Twitter. Der Hashtag hieß nun nicht mehr Euer Paul, sondern Armer Paul. Ziemiak hielt das aus, entschuldigte sich auch nicht. Bei seinem Start als CDU-Generalsekretär musste er mit viel schlimmeren Vorwürfen leben. Ziemiak unterstützte bei der Nachfolgerwahl von Angela Merkel erst Friedrich Merz und Jens Spahn und wechselte dann an die Seite von Kramp-Karrenbauer. Verräter, flüsterten die Delegierten beim Parteitag.
Und dann sagten manche, Mensch, wenn du aus dem Sauerland kommst, dann kannst du das doch schwer annehmen. Das ist ein Argument, aber hier heute geht es nicht um den gestrigen Tag, sondern ich bewerbe mich bei Ihnen und euch, weil heute etwas Neues beginnt, liebe Freunde.
Alle lieben Freunde wollten da nicht mitmachen. Ziemiak bekam knapp 63%. Für CDU-Verhältnisse ist das mau. Als JU-Chef war er auch mit 63% gestartet. Bei seiner Wiederwahl im vergangenen Herbst erreichte er 91%.
Paul Ziemiak hat gezeigt also, dass auf den Vorsitz der Jungen Union noch etwas Karriere folgen kann. Und deshalb sollte man mindestens einen der folgenden Namen im Blick haben, Stefan Gruner oder Tilman Kuban. Denn die kämpfen heute bei der Jungen Union um den Vorsitz, um die Ziemiak-Nachfolge. Und damit ist ziemlich offensichtlich, eine Frau wird es nicht. Davon gibt es in der Jungen Union auch nicht so viele. Und dazu zählte und zählt auch Jenna Behrens nicht, denn die junge Berliner CDU-Politikerin war nicht in der Jungen Union. Guten Morgen, Frau Behrens.
Guten Morgen, Herr Stücke.
Warum eigentlich nicht? Weshalb sind Sie direkt quasi bei den Großen eingestiegen?
Das mag etwas komisch klingen, aber ich fühlte mich tatsächlich schon zu alt. Die Altersgrenze geht bei der JU zwar offiziell bis 35, aber wenn man sich anschaut, wann die meisten anfangen, dann ist das schon zu Schülerunionszeiten mit 16. Und als ich beigetreten bin, war ich ja schon junge Mutter und hatte einfach schon andere Themen als die klassische JU-Klausurfahrt. Und dementsprechend habe ich mich dort nie engagiert von Anfang an.
Sie sind jetzt kurz vor 30, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sollte man dann dazu sagen.
Genau.
Sie sind vielleicht nachträglich auch ganz glücklich, wenn Sie sehen, wie wenig Platz da offenbar für junge Politikerinnen ist?
Natürlich bin ich nicht erfreut zu sehen, dass auch auf den jetzigen Vorstand auf jeden Fall, es sei denn, wir erleben heute eine überraschende Spontanbewerbung, kann man ja noch nicht ausschließen, auf jeden Fall wieder ein Mann folgen wird. Aber ich glaube, die beiden jetzigen Kandidaten haben zumindest auf dem Schirm, dass sich auch dort etwas verändern muss. Denn im aktuellen, selbst im geschäftsführenden Vorstand ist ja keine einzige Frau engagiert. Und das finde ich gerade für eine Jugendorganisation schon traurig.
Rückständig?
Zumindest dem Jahr 2019 nicht angemessen, ja.
Woran liegt das Ihrer Ansicht nach? Positioniert sich die Junge Union da vielleicht bewusst konservativ, weil die CDU insgesamt weiter nach links gerückt ist?
mit konservativ hat das nichts zu tun. Das ist ja eher eine Frage, die darüber hinausgeht. Es gibt ja durchaus auch konservative Frauen, die dort sehr sichtbar sein könnten.
Und andere Überlegungen, warum das so ist, warum Frauen so wenig Platz in der Jungen Union haben?
Es sind wahrscheinlich viele strukturelle Dinge, die damit hereinspielen. Einmal, wie die JU selber aufgebaut ist, das ja häufig ein noch stärker als die Partei selber ein großer Freundeskreis ist. Man verbringt ja auch außerhalb der tatsächlichen Politik viel Zeit miteinander, indem man zusammen auf Klausurfahrten fährt, abends noch zusammensitzt und ein Bier trinkt. Und das sind dann Mechanismen, die stärken, dass man dann eben mal den Kumpel noch ein bisschen mehr fördert. Und sich dessen eben bewusst zu sein und das aufzubrechen und darauf zu achten, welche tollen Frauen es in der JU schon gibt. Und da gibt es ja auch tatsächlich viele, die man fördern könnte. Man muss nur die Augen aufmachen und sie mal sehen und auch ihnen verhelfen, in Positionen zu kommen.
Wie würden Sie denn aus CDU-Sicht die Bedeutung der Jungen Union für die CDU bewerten?
Jetzt gerade ist es eine total spannende Lage, weil wir 2 Jahre vor den nächsten Bundestagswahlen sind und 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland anstehen. Und gerade mit dem Kandidaten Stefan Gruner, der sich bewirbt, der ja eine sehr spannende Biografie mitbringt, offen schwul lebt, gleichzeitig Obergefreiter der Bundeswehr ist und selber aus Thüringen kommt, kann die Partei kann die JU da eine große Bereicherung für die Partei sein, zumal wir jetzt auch sehr viele junge Themen haben, die nächste Zeit relevant werden, wie Rente ist ein ganz großes offenes Thema in der Großen Koalition, die Umweltpolitik wird uns noch beschäftigen. Auf jeden Fall hat die JU da jetzt die Chance, ihre Themen zu setzen.
Das heißt, wichtige Themen setzen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite etwas, was nicht unbedingt klingt nach einer modernen Zukunft. Wenn man jetzt nochmal auf die Menge an Frauen in der Jungen Union schaut.
Erstmal müssen wir abwarten, was da heute überhaupt bei herumkommt. Denn immerhin Mitglieder sind es ja schon mal ein Drittel. Und ich hoffe, dass je nachdem, welcher der beiden Kandidaten es jetzt wird, zumindest bei den Stellvertretern auch noch eine höhere Frauenquote erreicht wird.
Ist die Nachwuchsorganisation wichtiger für die Partei oder ist die Partei eigentlich wichtiger für die Nachwuchsorganisation?
Beides bedingt sich einander. Ich glaube, der Partei geht die Nachwuchsorganisation natürlich manchmal auf die Nerven, aber so sollte es auch sein. Das ist die Aufgabe der Nachwuchsorganisation. Und gleichzeitig ist die Nachwuchsorganisation ja auch personell die Zukunft der Partei. Wenn man sich anschaut von vielen Spitzenpolitikern, siehe jetzt unseren neuen Generalsekretär, haben ja sehr viele eine JU-Vergangenheit, als dass das einfach sehr eng und untrennbar miteinander verwoben ist.
Sagt Jenna Behrens, CDU-Politikerin in Berlin. Danke, dass Sie heute so zeitig für Deutschlandfunk Kultur aufgestanden sind und ein schönes Wochenende.
Ebenso, vielen Dank.